Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Ich möchte mich heute mal mit der Frage beschäftigen, wo stehen wir eigentlich global bei der Energiewende? Kommen wir voran? Ist ja die Corona-Krise weitestgehend hinter uns gelassen. Haben natürlich direkt neue globale Krisen, insbesondere natürlich den Angriffskrieg gegen die Ukraine mit den daraus resultierenden Folgen für die Energiewirtschaft, insbesondere natürlich in Europa. Und ja, da stellt sich jetzt die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit der Energiewende? Und zwar einmal aus unserer Sicht hier in Deutschland, in Europa. Wie entwickeln wir uns? Aber was passiert auch global? Sind wir da auf einem guten Weg? Oder wird es doch schwieriger, die Klimaschutzziele, die wir uns gesetzt haben, als Staatengemeinschaft zu erreichen? Es gibt ja so ein bisschen das Gefühl, insbesondere in Deutschland, dass wir da wirtschaftlich so ein bisschen abgehängt sind von der globalen Entwicklung, dass es einfach hier völlig unattraktiv ist in Deutschland im Bereich der regenerativen Energien. Und das sind natürlich dann insbesondere Photovoltaik und Wind. Und dann im nächsten Schritt natürlich Speicherkonzepte zu investieren. Ist das denn nur so ein Eindruck, der entsteht? Oder ist das tatsächlich so? Das wollen wir jetzt uns in dieser Podcast-Folge mal ansehen. Steigen wir mal ein mit dem Blick, was die Treibhausgasemissionen angeht. Denn das ist ja so die, oder sollte ja die treibende Kraft sein, dass wir diese Emissionen reduzieren. Und wenn man sich da die Zahlen ansieht der vergangenen Jahre, wir haben natürlich eine Delle gehabt, bedingt durch die Corona-Krise und dem eingebrochenen Wirtschaftswachstum, was wir beobachtet haben. Aber tatsächlich sind die Treibhausgasemissionen wieder raufgegangen. Also wir sind auf einem Niveau wie vor Corona, beziehungsweise sogar über dem von Corona. Wir emittieren im Moment, das sind ja gute 37 Milliarden Tonnen Treibhausgase. Also der Pfad, auf den wir müssten, nämlich bis 2045 bilanziell bei Null zu sein, überhaupt gar nicht. Also die Delle, die Corona-Delle haben wir überschritten. Wir sind wieder auf dem alten, schwierigen Pfad. Und zwar getrieben insbesondere durch die wieder ansteigende industrielle Entwicklung in China, in Indien oder allgemein in Asien. In Europa und auch die USA, da können wir beobachten, dass dort die Emissionen sich, ja, also, dass die zurückgehen. Also die Amerikaner, die sind wieder auf ihrem vorherigen Niveau, aber wir in Europa konnten tatsächlich unsere Treibhausgasemissionen in 2022 und vielleicht zum Vorjahr doch noch weiter senken. Also wir sind da ganz gut auf dem Weg. Liegt natürlich an der direkten Einfluss des Ukraine-Krieges, der uns hier in Europa natürlich massiv getroffen hat durch die starke Steigerung an Energiekosten, insbesondere durch der Gaskosten. Das hat dazu geführt, dass wir hier natürlich bei der wirtschaftlichen Entwicklung uns nicht so entwickeln konnten wie die übrigen Länder der Welt. Was aus Klimaschutzsicht gut ist, aber das war jetzt kein positiver Effekt durch Maßnahmen, die wir in Europa getroffen haben, sondern es war eigentlich eine Folge von Preissteigerung. Also das funktioniert, der Markt funktioniert, haben wir hier in dem Podcast immer wieder diskutiert. Wer regelt es? Der Markt oder sonstige Teilnehmer, und tatsächlich der Markt regelt es, auch wenn er von außen getriggert wurde durch diesen Angriffskrieg. Also da sieht es nicht so gut aus. Und wo kommt das her, dass wir da auf dem Niveau sind? Also insbesondere, und das sind jetzt Analysen, die Bloomberg gemacht hat, das ist ein Wirtschaftsforschungsorganisation, will ich mal nennen, die also relativ viele Wirtschaftsdaten zusammenstellen. Ist Kohle weiter auf dem Vormarsch, was man ja erstmal gar nicht so unbedingt meint, dass Kohle immer noch attraktiv ist, aber es ist halt eine sehr einfache, eine sehr verlässliche, eine immer noch günstige Energiequelle. Die nutzen wir in Europa natürlich immer noch mit unseren alten Kraftwerken. Deutschland ist da sicherlich ein Negativbeispiel durch die Braunkohlenutzung, Steinkohlenutzung. In Polen spielt Kohle immer noch eine große Rolle. Global ist es aber ein ganz anderes Thema. Also China, Indien sind da ganz stark dabei, weil man auf so ein Kohlekraftwerk, das ist doch relativ zügig gebaut und produziert einfach verlässlich elektrische Energie, sodass wir da einfach eine Entwicklung beobachten, dass Kohle einen massiven Anstieg verzeichnen kann und damit natürlich auch die Treibhausgasemissionen verursacht. An sich, wenn man da jetzt mal den Blick zurückwirft, das Wirtschaftswachstum in Asien führt einfach weiter dazu, dass natürlich durch den steigenden Bedarf an Energie für das Wachstum auf verschiedenste Energiequellen gesetzt wird. Das sind die regenerativen, gucken wir uns gleich an. Aber wie gesagt, auch die Kohle, Kernkraft, auch das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal, spielt tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle. Also der Anteil der Kernkraft am Primärenergiebedarf weltweit stagniert jetzt seit, eigentlich seit 10 Jahren bei etwas über 4%, währenddessen die Erneuerbaren im Moment weiter wachsen. Also das ist eigentlich in der Hinsicht ganz gut, wobei Diskussion natürlich Kernenergie erstmal im ersten Schritt natürlich klimaneutral, weil keine Treibhausgase entstehen, die leidige Diskussion. Aber die Erneuerbaren entwickeln sich eigentlich ganz gut. Gemeinsam, wie gesagt, mit der Kohle. Die Beobachtung, die man jetzt machen kann, und das ist, denke ich, eine positive Entwicklung, dass das Wachstum der Erneuerbaren exponentiell ist und nicht linear. Das heißt, im Moment beobachten wir global beim Zuwachs an Windenergie und auch Photovoltaik exponentielle Wachstumsraten. Wir stehen natürlich da immer noch am Anfang. Also auch da gucken wir gleich nochmal uns an. Beobachten wir das, oder ist zu erwarten, dass dieses Wachstum in der Geschwindigkeit so nicht weitergehen kann. Aber wir sind immer noch auf dem Pfad des exponentiellen Wachstums, was die Photovoltaik angeht und die Windenergie. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Entwicklung. Jetzt müssen wir natürlich berücksichtigen, dadurch, dass Photovoltaik und Wind wetterabhängig sind, wir nur im Vergleich zu den fossilen Kraftwerken Kohle oder auch Kernkraft weniger Volllaststunden haben. Also haben wir uns ja schon mal überlegt, diese Volllaststunden oder Vollbenutzungsstunden geben ja an, wie viele Stunden im Jahr läuft dieses Kraftwerk mit der vollen Nennleistung. Und da ist ein Kohlekraftwerk im Bereich von 4.000 bis theoretisch 6.000 Stunden im Jahr, wenn dessen Kernkraftwerk natürlich 6.000 bis 8.000 Stunden im Jahr elektrische Energie produziert. Windenergie global im Schnitt bei 2.000 Volllaststunden, Solar in Mitteleuropa bei 1.000, genau bis 1.500, vielleicht auch bis 2.000 rauf an sehr exponierten Standorten. Also was heißt das, wenn ich jetzt Photovoltaik und Wind einsetzen möchte, um Kohle oder Kernkraft zu ersetzen, muss ich natürlich die doppelte oder dreifache Leistung an Photovoltaik und Wind produzieren. Denn entscheidend ist ja nicht die installierte Leistung, sondern die Energiemenge, die produziert wird. Und da brauche ich halt das Doppelte oder das Dreifache der fossilen Kapazität zusätzlich zu den Speichern. Also anderes Thema, wollen wir jetzt hier an dieser Stelle gar nicht diskutieren. Das nur nochmal zum Einordnen. Wir brauchen immer das Doppelte bis Dreifache an Leistung, um die fossilen zu ersetzen. Aber wir sind, und das ist eine sehr wichtige und eine sehr positive Aussage, wir sind immer noch in der exponentiellen Wachstumsphase. Gleiches beobachtet man zum Beispiel beim Verkauf von Elektrofahrzeugen. Also auch da haben wir jetzt den Turnaround, ich sag mal, vor Augen. Wir sind da auf einem sehr guten Weg, dass die Elektrofahrzeuge sich im privaten Individualverkehr durchsetzen werden, global. Auch das ist noch ein weiter Weg, bis wir halt die Autos, die wir weltweit haben, vollständig gesetzt haben. Wir sind in der Größenordnung von 100 Milliarden Autos. Also in Deutschland haben wir gute 40 Millionen. Andere Länder sind dann noch nicht so weit. Aber das ist ein Elektrofahrzeug, ein großer Wachstumsmarkt. Insbesondere in Asien beobachten wir das, in einigen europäischen Ländern. Also Norwegen ist da sicherlich immer das Musterbeispiel, was man heranzieht. Deutschland hinkt an der Stelle so ein bisschen hinterher, weil wir halt noch an den Verbrennungsmotoren so ein bisschen festhalten und nostalgisch hängen. Aber global auch da ein exponentielles Wachstum bei den Elektrofahrzeugen. Das heißt, auch dort ist es wichtig, die Entwicklung mitzunehmen. Und das ist eine ganz wichtige strategische Entscheidung, ich denke auch für die deutsche Automobilindustrie, die ja nun mal global sehr stark ist, dass wenn man da nicht rechtzeitig umschwenkt, und das geht ja nicht von heute auf morgen, dass man dort die Entwicklung mitmacht, weil man sonst auf dem Weltmarkt mittel- bis langfristig echte Wettbewerbsprobleme bekommt. Dritte Beobachtung, was das exponentielle Wachstum angeht, ist die installierte Leistung bzw. die Speicherkapazität bei Batterien. Auch das ist immer noch ein exponentielles Wachstum. Da sind wir natürlich auch noch weit weg von den Speicherkapazitäten, die wir brauchen, um in Verbindung mit Photovoltaik und Wind auf überregionalen Gebieten die Dunkelflauten zu überbrücken. Und Batterien, stationäre Batterien sind ein Baustein. Gemeinsam haben wir auch schon diskutiert mit den fahrenden Batterien, den Autos, mit Pumpspeicher, mit Power-to-Gas. Diesen Mix brauchen wir. Aber auch da, wichtige Aussage, wir sind auch da immer noch im exponentiellen Wachstum und stehen gerade am Anfang. Also das ist eine sehr positive Entwicklung, denn was wir beobachten ist, wenn wir ein exponentielles Wachstum haben, haben wir auf der anderen Seite haben wir Preislernkurven, das heißt also durch die Steigerung der Produktionskapazitäten sinken die Kosten, was natürlich dann die Attraktivität steigert, in solche Systeme zu investieren, im kleinen wie im großen Maßstab. Also das ist, denke ich, eine ganz gute und positive Entwicklung. Treiber ist China. Das ist in allen Energiesektoren so. Die sind Treiber bei der Installation von neuen Kohlekraftwerken. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Sie sind Treiber bei den Treibhausgasemissionen. Aber sie sind auch Treiber bei der Installation von Erneuerbaren oder bei den Elektroautos. Das ist ein Riesenmarkt, der halt, weil China sich derzeit ja entwickelt von einem Schwellenland, ich glaube, so kann man sie noch bezeichnen, in Richtung einer Industrienation. Ich denke, die großen Städte, die Regionen, viele Regionen in China sind schon auf europäischem oder am US-amerikanischen Standard. Aber es gibt auch viele Regionen, die noch nicht entwickelt sind in China. Aber China holt massiv auf. Was halt dazu führt, um dieses Wachstum zu unterfüttern, dass China bei den Treibhausgasemissionen ja mittlerweile Spitze ist. China hat über 11 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen. Das ist mehr als das Doppelte von den USA. Das ist ja ein sehr schnelles Wachstum. Wir in Deutschland haben, also sind da noch unter ferner Liefen in dem Vergleich, auch wenn wir die Industrienation sind. Aber mittlerweile sind die USA, China, Indien deutlich vor uns, sodass wir unseren Beitrag leisten. Was man beobachtet in dieser ganzen Diskussion, wenn man die mal kumuliert, also wir summieren jedes Jahr die Emissionen auf, da sind wir jetzt in Europa auf dem zweiten Platz hinter den USA. Man müsste das Vereinigte Königreich noch mit dazu nehmen. Die sind natürlich jetzt, wenn man die Europäische Union betrachtet, mittlerweile raus. Wir wollten ja raus, dann müssen wir sie extra zählen. Aber wenn man sich jetzt die Entwicklung von China anguckt, die ein exponentielles Wachstum bei ihren kumulierten CO2-Emissionen haben, dann wird China uns in den nächsten Jahren, oder wahrscheinlich bis zum Ende des Jahrzehnts, wird China Europa überholt haben. Das heißt, China ist damit global auf dem zweiten Platz und dann, wenn die so weitermachen, auch irgendwann auf dem ersten Platz, was die gesamten Treibhausgasemissionen angeht. Damit sind sie hauptverantwortlich. Also machen wir uns da nichts vor. Dennoch sind wir in China, wenn man das sich anguckt, auf einem interessanten Weg, weil einfach das Wachstum, was China vorlegt, auch im Bereich der Erneuerbaren immer noch exponentiell ist. Also Europa, USA ist, ja, also linear ist es nicht, es ist, denke ich, mehr. Aber China ist da deutlich schneller, was die Installation von Windturbinen und Photovoltaikanlagen angeht. Das Wachstum bei den Elektroautos ist auch exponentiell in China. Und tatsächlich hat China mittlerweile auch bei Elektrizität entsprechende positive Entwicklungen genommen. Denn der Anteil der Erneuerbaren im Strommix in China wächst stetig an, währenddessen wir in Europa und in den USA eine Stagnation erleben. Das kann man sich tatsächlich auch aus verschiedensten Wachstumsbetrachtungen analysieren. Das heißt, man kann sagen, wie ist denn normalerweise so ein Wachstum bei einer neuen Technologie? Das sind dann sogenannte S-Kurven. Also wir haben einen flachen Anstieg, dann kommen wir in die exponentielle Wachstumsphase, die sich dann irgendwann wieder abflacht in lineares Wachstum. Und dann kriegen wir eine Sättigung des Marktes, bis dann die Marke, bis dann diese Kurve, diese Entwicklung abflacht und stagniert. Also die sogenannten S-Kurven. Wir sind im Moment noch im exponentiellen Wachstum, aber wenn man das mal so versucht hochzurechnen, also in Richtung 2030, 2035 werden wir dann tatsächlich eine Stagnation bei der Photovoltaik sehen, bei dem Verkauf der Elektrofahrzeuge. Da sind wir, wie gesagt, im Moment aber noch nicht. Also das ist sicherlich eine ganz positive Entwicklung, denn das hilft uns global durch die Preissenkung, dass die Investitionen in Photovoltaik und Wind immer günstiger werden, entsprechend, wie gesagt, bei den Batterien. Die Frage ist natürlich jetzt, wo stehen wir jetzt als Deutschland, als Industrienation, als alte, gesetzte Industrienation, die, ja, zumindest das ist so mein persönlicher Eindruck, aber wenn man so ein bisschen die Presse, die Leitmedien verfolgt, immer eine sehr zurückhaltend gedämpfte Diskussion, die geführt wird, dass das, was wir in Deutschland tun, alles falsch ist und wir nicht richtig vorankommen, es zu kompliziert ist, dass wir einfach irgendwie nicht so richtig aus dem Quark kommen. Auch da hilft es sicherlich mal so ein bisschen, den Blick zu heben, um uns herum zu gucken, was da so passiert. Und dann stellen wir fest, ja, sicherlich ist nicht alles perfekt. Und es ist auch so, dass wir in Deutschland sicherlich noch mehr machen könnten. Aber wir sind im globalen Wettbewerb gar nicht so schlecht. Ist immer schwierig, sich mit China und den USA zu vergleichen, weil wir natürlich eine ganz andere Voraussetzung haben, was Fläche, was Bevölkerung angeht. Sicherlich auch so ein bisschen, was die Wirtschaftssysteme angeht. Wir haben sicherlich einen etwas anderen Ansatz als die Amerikaner und einen ganz anderen Ansatz als China, der aus meiner Sicht sicherlich also seine Berechtigung hat als Sozialstaat, als demokratischer Sozialstaat. Das heißt, wir leisten uns Dinge, die sich andere Länder in der Art und Weise nicht leisten. Aber andere Diskussion. Wir sind aber gar nicht so schlecht. Also im globalen Vergleich, was den Zubau an Photovoltaik angeht, gehören wir natürlich weltweit zu den Spitzenländern. Also China, USA vor uns, Indien vor uns. Brasilien, Japan spielt noch in unserer Liga mit. Ansonsten sind wir da wirklich 21 waren wir schon sehr gut dabei und im Moment im Jahr jetzt im aktuellen Jahr 23 sind wir natürlich sehr, sehr gut dabei. Also 21 war schon gut, was die Photovoltaik anging. 22 nochmal gesteigert. 7 Gigawatt rund zugebaut. Wir sind im Moment auf dem Pfad von 9 bis 10 Gigawatt. Das ist eine Zahl, reicht immer noch nicht ganz, wenn wir unsere Klimaschutzziele tatsächlich erreichen wollen. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Also offensichtlich ist es im Moment in Deutschland sehr attraktiv, in Photovoltaik zu investieren, im Kleinen wie im Großen. Die Rahmenbedingungen scheinen zu passen. Der Markt nimmt auch die politischen Anpassungen und Korrekturen an. Man muss ja nur gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir haben natürlich auch wie immer diese Fachkräftediskussion. Aber es ist, wenn man mal so den gedanklichen Schritt zurück macht und sagt, ja, wie sieht es denn eigentlich aus und wie machen es andere, sind wir auf einem sehr guten Weg. Die Photovoltaikbranche läuft tatsächlich sehr gut. Bei der Windenergie tun wir uns schwer. Da kommen wir noch nicht so richtig aus dem Quark, weil die Verfahren deutlich komplexer sind. Haben wir ja auch schon mal besprochen in der Vergangenheit, bis so ein Windrad oder ein Windpark installiert ist. Aber dennoch sind wir da auf einem guten Weg. Nicht sehr gut, sagen wir auf einem guten Weg. Der Pfad reicht nicht aus, parallel zu der Photovoltaik, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Auch da sind die Chinesen und die Amerikaner vor uns. Aber wir sind eigentlich auf einem sehr, sehr vernünftigen Weg. Und muss einfach anerkennen, wir scheinen doch einiges richtig zu machen in Deutschland. Also dieser deutsche, eher das Glas ist halb leer Blick, täuscht ein bisschen. Wie lässt sich das jetzt bewerten? Und da gibt es jetzt eine aktuelle Studie von Ernst & Young, also EY, die natürlich als Wirtschaftsberatungsunternehmen, als globales sich angeguckt haben, wie sieht denn die globale Attraktivität aus, um in Ländern zu investieren. Und da stellt sich fest, also was haben die gemacht? EY, die hat so einen Index definiert, wie das so Unternehmen halt machen, aber Kennzahlen bestimmt, wie kann ich in Zahlen fassen, ob ein Land attraktiv ist für die Investition in Erneuerbare. Und da haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, auf den zweiten Platz vorzurücken. Also Top-Land ist die USA, was die Attraktivität angeht, im Vergleich zur Vorjahresbetrachtung. Was wird gemacht? Man guckt sich die größten Märkte weltweit an. Und wir konnten tatsächlich jetzt vom letzten Jahr auf dieses Jahr China überholen, was die Attraktivität der Investition angeht. Also das ist schon eine gute Leistung. Getrieben sicherlich durch die Energie- und Wirtschaftspolitik, die wir betreiben mussten. Aber das ist eine ganz, ganz entscheidende Aussage, dass wir nun global auf dem zweiten Platz sind. Und so muss man denken. Also man denkt, in Deutschland wird immer auch der Mittelstand und alles immer schwierig und kompliziert. Aber wenn man den globalen Markt sieht und Marktteilnehmer hat, die sagen, wir haben Mittel und wollen diese investieren, sind wir auf dem zweiten Platz, konnten so einen Platz verbessern. Tatsächlich, also ein Grund ist, oder ein weiteres Kriterium ist, die sogenannten PPAs, also Power Purchase Agreements. Das heißt, ich investiere in eine Photovoltaikanlage, in eine Windanlage und mache dann einen Stromlieferungsvertrag, wollen wir es mal so bezeichnen, zwischen dem Investor, dem Betreiber der Anlage und dem und der Industrie, dass die dann diesen Strom bezieht. Das ist eine, also so neu ist die Entwicklung eigentlich nicht, aber ein sehr attraktives Konstrukt, wie Energieversorger in Erneuerbare investieren und dann die Industrie auch davon profitieren kann, weil sie dann natürlich auch in treibhausgasfreie Energieversorgung investieren oder beteiligt sind. Und tatsächlich sind wir da weltweit auf Platz 1. Also die Attraktivität in Deutschland, dann über die Investition in Photovoltaik und Wind, über PPAs, über diese Power Purchase Agreements, Strom zu verkaufen an Großverbraucher, das sind natürlich insbesondere die Industrien, ist weltweit am attraktivsten in Deutschland. Dann kommen Spanien, USA, Vereinigtes Königreich, aber wir sind Platz 1. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass wir da offensichtlich rein aus Investoren, aus globaler Investorensicht auf Platz 1 sind. Also das ist eigentlich eine sehr positive Darstellung. Wieso ist das so? Also was haben wir denn dann, was haben wir denn richtig? Offensichtlich haben wir irgendwas richtig gemacht. Das ist die Wirtschaftspolitik, die wir betrieben haben. Interessant finde ich auch, dass wir attraktiver sind als China, die natürlich eine ganz andere wirtschaftliche Voraussetzung schaffen können. Wir haben durch den Ausstieg aus der Kernenergie und so weiter die Attraktivität gesteigert. Wir haben halt den Bedarf an Erneuerbaren, das heißt, der Markt ist noch lange nicht gesättigt. Wir haben in Deutschland über das EEG Finanzmittel freigemacht. Auch das ist, in den USA gibt es ja auch entsprechende Investitionspakete, die die US-Regierung geschaffen hat, um solche Investitionen zu unterstützen. So ein bisschen geht unser EEG, was ein bisschen unsexy klingt und auch sicherlich hier und da noch Reformbedarf hat, keine Frage. Aber tatsächlich ist das EEG in der aktuellen Variante, was das Globale, den globalen Blick angeht, sehr attraktiv. Das war es ja in der Vergangenheit ja auch schon. Also es gibt ja viele Länder, die unser EEG aus den Anfangsjahren übernommen haben, angepasst haben für ihre landesspezifischen Voraussetzungen. Also es war schon Exportschlager als Gesetz. Und ja, also wir sind attraktiv. Und ich denke, das sollte man so ein bisschen, ich weiß nicht, würdigen. Ist würdigen das richtige Wort? Ich denke aber, der Blick von außen hilft immer so ein bisschen. Und da muss man tatsächlich dann auch vielleicht den europäischen Blick mal ein bisschen verlassen. Wir machen in Europa vieles richtig. Ich denke auch mit dem CO2-Zertifikatshandel, der nun endlich in Europa funktioniert, sind wir auf einem sehr guten Weg, die Investitionen in Erneuerbare zu fördern und die Nutzung von fossilen Energieträgern immer unattraktiver zu gestalten, weil sie einfach immer teurer werden. Und wir haben diesen Green Deal in Europa geschaffen. Auch das ist sicherlich immer komplizierter, als wenn das jetzt ein Land macht, denn wir müssen ja in Europa mal 27 Länder unter einen Hut bringen mit den verschiedenen Interessensgruppen, die man da so hat. Aber die Attraktivität in Europa und insbesondere in Deutschland in Erneuerbare zu investieren, ist weiter gegeben. Und dann muss man sagen, daran sollten wir anknüpfen, da können wir weitermachen, denn das ist ja, also für die Entwicklung der erneuerbaren Energiebranche in Deutschland und Europa sicherlich ein guter Weg. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen großen Weg noch vor uns. Also wir müssen in Deutschland insbesondere natürlich die Stromtrassen, den Netzausbau voranbringen, denn wir haben immer noch ein starkes Ungleichgewicht bei der Verteilung der Windenergie, die halt primär in Norddeutschland sitzt. Wenn das in die großen Verbraucher in Süddeutschland sind, da müssen wir dafür sorgen, dass wir innerhalb von Deutschland den Strom transportieren und verteilen können und nicht auf die Nachbarländer in dem Fall angewiesen sind. Aber dennoch, auch das ist eher ein genehmigungsrechtliches Thema als ein Umsetzungsthema, weil auch da immer wieder Hürden sind oder Widerstand in der Bevölkerung, dass dort Stromtrassen errichtet werden. Auch da kennt ihr die Diskussion, dass man die Oberlandleitungen, die deutlich günstiger sind als Erdkabel, auch in der Wartung sind Erdkabel deutlich komplizierter, wenn es da mal zu einer Störung kommt. Das macht die Stromtrasse um den Faktor, ich glaube, das sind so 4 bis 5 mal teurer, wenn man Erdkabel verlegt, die man halt nicht sieht. Das heißt, man erkauft sich die freie Sicht durch höhere Investitionskosten oder höhere Investitionen in das Stromnetz, wenn man Erdkabel nutzt, anstelle von Freileitungen, was natürlich dann automatisch auch den Strompreis erhöht, weil das natürlich gegenfinanziert werden muss durch alle Marktbeteiligte. Da müssen wir hin, das läuft nicht so schnell und die Entwicklung ist nicht so schnell, wie wir es bräuchten. Wenn das besser wird, gibt ja auch die Diskussion, müsste man es als Marktanreiz Deutschland aufteilen in mehrere Stromzonen. Im Moment ist ja der Strompreis an der Börse in Deutschland überall gleich. Wir haben einen Markt. Vorstellung von Volkswirten ist oder Vorschlag ist, dass man Deutschland teilt in 2 oder vielleicht sogar 3 Preiszonen. Also zumindest mal den Norden vom Süden trennt, was den Strommarkt angeht. Das heißt, die Grenze geht dann, ich glaube, einmal quer durch, also Grenze Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das ist dann Nord-Süd und dann einmal quer Richtung, also das dann Bayern, Baden-Württemberg, Hessen in dem südlichen Teil wären. Mit der Folge, dass dort der Strompreis höher ist, weil die günstigen Erneuerbaren fehlen, währenddessen der Strompreis in Norddeutschland runtergehen würde. Weniger Verbrauch, mehr Angebot durch insbesondere die Windenergie. Das würde die Attraktivität zur Investition von Windenergie in Süddeutschland sicherlich vorantreiben. Denn das, denke ich, sieht man ganz oft, der beste Treiber ist halt ein guter Markt. Da wird Christian Kamnoth hier mal wahrscheinlich auch wieder zustimmen. Das sind so Ideen, die es gibt, ob das so kommen wird. Da gibt es verschiedene Modelle. Wäre vielleicht nochmal ein extra Thema, wie man solche Strommarktkonzepte aufsetzen kann, mit Knotenkonzepten, wie das in den USA zum Beispiel ist. Ganz anderes Konzept will ich jetzt hier an der Stelle gar nicht vertiefen. Aber grundsätzlich, und ich denke, das ist jetzt wichtig in der Betrachtung, also, wir haben in Deutschland einen attraktiven Markt für die Erneuerbaren. Wir sind im globalen Wettbewerb eigentlich gut aufgestellt. Da müssen wir uns nicht verstecken. Der globale Markt wächst exponentiell. Leider wächst die Kohle immer noch mit. Das wird sich auch erst dann erledigen, wenn wir es schaffen, dass die Treibhausgasemissionen, die Folgekosten aus den Treibhausgasemissionen mit eingepreist werden, dann bricht der Kohlemarkt auch sehr schnell wieder zusammen. Was das für die Kernenergie bedeutet, kann ich schlecht abschätzen. Halte ich aber für unwahrscheinlich, dass das attraktiv ist. Beim Erdgas muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber wir können über dieses Modell des CO2-Zertifikatshandels global, und das ist die Herausforderung, dass das nicht nur Europa passiert, sondern dass wir dann globalen CO2-Handel auf den Weg bringen. Das wäre sicherlich das attraktivste Steuerungsinstrument, um die Erneuerbaren auf ein noch höheres Niveau zu bringen und dann natürlich auch dieses exponentielle Wachstum weiter anzutreiben. Aber dennoch sind wir da sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben da eine sehr gute Entwicklung jetzt schon gemacht und es ist zu erwarten, dass dieses Wachstum die nächsten Jahre bis zum Ende des Jahrzehnts auch noch so anhält. Danach ist zu erwarten, dass so ab 2030 diese Entwicklungen abflachen werden und das natürlich auch wieder Auswirkungen auf den Markt haben wird. Aber an sich, dadurch, dass Photovoltaik und Wind so günstig sind, also wir sind oder erwarten, dass wir jetzt global Solar für ungefähr 1,5 Cent die Megawattstunde produzieren können. Wind global sind wir bei 2,5 Cent die Kilowattstunde. Reine Stromgestehungskosten, das ist günstiger als alles, was fossil ist. Ja, das sind die globalen Preise, da muss man nicht immer noch die regionalen Bedingungen berücksichtigen. Aber bei den Investitionsentscheidungen global wird es weiter in die Richtung Solar und Wind gehen, weil es aber das günstigste ist. Und wenn wir es dann schaffen, und auch da ist davon auszugehen, dass der Preis für die Speicher weiter sinken wird, dann werden wir diese Energiewende, denke ich, ganz gut hinbekommen. Also, fassen wir zusammen. Wir sind weiterhin in der exponentiellen Wachstumsphase bei den Erneuerbaren. Die Treibhausgasemissionen sind dennoch zu hoch. Und im Moment sind wir halt, was die Klimawandel angeht, immer noch auf dem völlig falschen Pfad. Wir sind auf dem Weg des mindestens plus 3 Grad Nicht-Ziels, will ich es mal nennen. Und können es aber schaffen, wenn wir dieses exponentielle Wachstum global weiter fortsetzen in den Märkten, die wir haben, in den etablierten Märkten, in den Schwellenländern, aber natürlich auch in den Entwicklungsländern. Und das wird dazu führen, dass wir dann global diese Energiewende schaffen sollten. Nächste Woche geht es dann weiter mit Klima und Kohle, der Campus Talk. Dann wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.